3 Neundarter, 2 Niederländer im Finale, ein 37-facher European Tour Champion. Was für ein verrücktes Turnier. Wir sprechen über die Hungarian Darts Trophy in Budapest, über deutsche Darts-Geschichte, über einen verletzten, einen wütenden und einen auf Twitter freidrehenden Spieler. Das alles jetzt bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Darts-Woche. Hier ist eine neue Folge von Checkout, der Sport1 Darts Podcast. Nach einem spektakulären European Tour Event in Budapest melden wir uns hier in der gewohnten Besetzung zurück. Ich bin Kevin Schulte und grüße natürlich meinen Podcast-Partner Micha Wattenberg. Hi.
Hallo Kevin, ich freue mich wirklich sehr auf diese Folge in dieser Woche, denn es wird kurios. Wir haben so unfassbar viel zu besprechen. Also das war mal gar nicht so ein European Tour Event 0815, was irgendwie durchläuft, was so in den ganz gewohnten Bahnen verläuft. Das lag auch an ganz vielen Nebenschauplätzen. Du hast es schon ein bisschen angesprochen. Es gab ja so viele kleine Momente, über die man jetzt sprechen kann. Also ja, es waren 3 Tage mit Aktionen und Sachen, die passiert sind für, weiß ich nicht, eine ganze Woche.
Ja, alleine die neuen Data, aber dabei blieb es ja nicht. Es gab ja wirklich diverse Randgeschichten, die es jetzt zu besprechen gilt. Vorab natürlich die Info, wer diese Folge schon vor dem regulären Erscheinungstermin am Mittwoch hört, der ist unser Patreon-Supporter und unterstützt uns mit 3,57 € inklusive Mehrwertsteuer im Monat. Und dafür gebührt dem oder derjenigen großer Dank. Ansonsten natürlich die Info hier in der Folgenbeschreibung, natürlich auch dann der Link nicht nur zu Patreon, sondern auch zu Discord, zu unserem Channel, zu aber auch Instagram und Twitter, wo wir auch vertreten sind seit geraumer Zeit. Genauso natürlich auch der Sport1 Darts Newsletter in der Folgenbeschreibung drin. An dieser Stelle, wir haben schon gesagt, also es gibt vieles zu besprechen. Es gibt aber auch abseits von Budapest die ein oder andere Geschichte. Wir werden uns jetzt sicherlich auch zu dieser Phase im Jahr mal des Öfteren der Order of Merit und natürlich dem Major Race widmen. Das werden wir jetzt auch in der heutigen Folge machen. Und es gibt auch 3 neue WM-Qualifikanten. Also das wird auch immer voller, das Feld für den Alipay. Für den Alipay an der Stelle. Lass uns aber gerne reinstarten mit Ungarn, mit Budapest.
Ja, so wollen wir es halten. Alles Weitere dann später. Wir hatten European Tour Event Nummer 11, was gespielt wurde. Und es ist der Turniersieger Michael van Gerwen. Du hast es angesprochen. Sein 37. European Tour Titel. Sein erster European Tour Titel seit dem Mai 2013, damals in Belgien. Und man muss sagen, Michael van Gerwen vor ein paar Tagen von manchen Keyboard-Warriorn im Internet noch abgeschrieben und gesagt, van Gerwen ist durch und so weiter. Und jetzt auf einmal kommt er hier wirklich, also es ist noch nicht der ganz, ganz große Schlag mit Pauken und Trompetenschall, aber kommt hier wieder zurück wie in alten Zeiten. Also erst sein Titel bei den Players Championship Turnieren, jetzt hier auf der European Tour, in was für einer Art und Weise, dann gerade auch in seiner letzten Aufnahme zum Titel. Also man muss schon sagen, das ist wirklich, das war richtig, richtig gut wieder.
Und das hat ihm sehr gut getan, natürlich auch. Nicht, weil es jetzt Titel Nummer 37 ist auf der European Tour, was ja eine irre Bilanz ist, aber er hat jetzt für seine Verhältnisse sehr lange kein European Tour Event gewonnen. Der letzte Sieg datierte aus dem Mai 2023 in Wietze. Jetzt also fast anderthalb Jahre später der 37. European Tour Titel. Und er hat danach im Interview mit Philipp Brzezinski auf der Bühne auch gesagt, er hatte das Gefühl des Sieges jetzt fast schon vergessen. Also er hat es lange Zeit nicht und dementsprechend ein ganz wichtiger Triumph für ihn, vor allen Dingen, weil er jetzt eben kurze Zeit nach diesem Titel auf der Pro Tour nachlegen konnte, jetzt mit einem TV-Titel sozusagen und demzufolge in einer ganz wichtigen Phase des Jahres ist wieder mit Michael van Gerwen zu rechnen.
Und das Turnier ging ja auch, ich sag mal jetzt, abseits vom Ende und diesem Sieg richtig gut für ihn los. Die ersten Aufnahmen von ihm, Achtung Wortspiel, Michael van Gerwen gleich mit den neuen Darts zum neuen Data. Also kommt da direkt perfekt rein, gewinnt 6-2 in seiner Auftaktpartie gegen Martin Lukman, direkt 104er Average. Das war schon wirklich, also da hast du schon gemerkt, van Gerwen, der brennt an diesem Wochenende.
Ja, in der Tat. Also es war von Anfang an zu sehen und es war dann auch natürlich bedingt auch mit durch Luke Littler, der eben nicht bei diesem Turnier dabei war, der frühzeitig oder kurzfristig abgesagt hat, war dann irgendwie auch relativ schnell klar. Luke Humphreys ging dann ja noch am Samstag raus, dass Michael van Gerwen schon der Topfavorit sein würde und spätestens nach dem Achtelfinale, also vor der finalen Session, war mein Tipp auch ganz klar auf Michael van Gerven gerichtet. Man muss jetzt aber auch sagen, es war jetzt auch kein Durchmarsch, gerade im Finale. Müssen wir natürlich jetzt drüber sprechen, über dieses Endspiel gegen Gian van Veen. Es ist am Ende ein Sieg im Decider. Beide Spieler mit einem guten, aber nicht überragenden Niveau, gerade auch im Verhältnis zu dem, was sie im Turnierverlauf schon gezeigt haben. Über den Turnierverlauf der beiden sprechen wir gleich noch, aber lass uns mit diesem Finale einsteigen. Es war auch nur eine 180 in 15 Legs von Michael van Gerven. Es war natürlich dieser Monster-Checkout mit der 170 im ersten Leg, aber danach, ja, war es eher ein Arbeitssieg, um es so zu formulieren.
Ja, das passt schon ganz gut. Also die klarste Führung war ein 3-1 van Veen. Der hat einmal geführt beim Stand von 6-5. Am Ende denkt man ja auch so, er macht's jetzt, war ja auch auf 2-3 Millimeter dran, also beim Stand von 7-6 bei van Veen 142 Punkte, Rest von MVG, verpasst die Doppel-11, van Veen dann bei 118 Punkten, Single 20, geht dann über die Triple 16 und verpasst dann das Bullseye wirklich am Draht, also da hätte es fast schon gewesen sein können. Und im Decider, auch wenn van Gerven eigentlich so ein bisschen in der ersten Aufnahme schon dann hinter van Veen 180, mit der er reinstartet, so kämpfen muss und hinterherläuft, schafft es dann noch. Und am Ende diese 110 Punkte, das war schon wirklich, das war van Gerven, wie man ihn kennt. Erster Dart im Triple, ganz sicherer Dart in die Single 18 und dann auch wirklich schön mittig vom Feld in die Doppel 16. Also das war wirklich gut von van Gerven.
Und van Veen hätte ja mindestens einen weiteren Matchstart bekommen, also dementsprechend, es war jetzt auch eine 110, nicht für die Galerie, sondern auch unter brutalem Druck. Und wenn wir jetzt aber nochmal das Leck zuvor betrachten, dieser 118er Versuch von van Veen über die Triple 16 dann für Bullseye, also wenn der reingefallen wäre und es fehlte wirklich überhaupt nicht viel, das wäre eines der coolsten Finishes überhaupt gewesen zu einem Turniersieg, muss man sich auch erstmal trauen, dann diesen Weg zu gehen, ne?
Ja, es kommt immer halt auch so ein bisschen drauf an bei den Spielern, wie die Darts halt stecken. Und dadurch, dass Gian van Veen ja ein Spieler ist, bei dem die Darts relativ weit nach unten stecken, kann so ein Dart halt dann auch mal das Triple-Feld verbauen. Und wenn er sich dann halt unsicher ist, auf der Triple 20 da noch ein Dart reinzubekommen, dann ist das hier einfach die bessere Option. Also ich meine, die linke Boardhälfte ist dann komplett frei. Und wenn das funktioniert, also warum das nicht mal so spielen? Ich meine, da gibt's ja diverse Möglichkeiten mittlerweile und wir haben da ja auch schon häufiger drüber gesprochen, sowas macht eben halt auch moderne Darts aus. Also, dass du eben nicht stocksteif da drauf bleiben musst und so weiter, dann war das aus seiner Sicht an sich die richtige Entscheidung oder ist zumindest absolut begründbar und sie wäre noch mal viel, ich sag mal, richtiger gewesen, wenn der Dart ins Bullseye reingegangen wäre, aber der war ja wirklich urknapp.
Wir halten somit fest, Gian van Veen mit seinem ersten European Tour Endspiel, aber er schrammt einen Millimeter an seinem Debüt-Titel auf der European Tour vorbei und wir sprechen dann jetzt erstmal über den gesamten Weg zum Turniersieg von Michael van Gerven. Also Finale haben wir jetzt erstmal abgehakt, aber es gab ja das ein oder andere weitere Highlight von Michael van Gerven auf dem Weg zum Titel. In Runde 2 eingestiegen gegen Martin Lukman. Da war es eine ganz klare Kiste und wir müssen vor allen Dingen über Leg Nummer 1 reden. Nach Leg Nummer 1 steht Michael van Gerven bei 167 im Average und das ist genau nur in einem Szenario möglich. Er hat 9 Data geworfen, 9 Data im ersten Leg, fantastischer Start ins Turnier.
Ja, definitiv. Also da kann man schlechter anfangen mit dem Turnierwochenende. Das ja macht dann einfach auch Bock und das wird van Gerven einfach auch in seiner Wahl der 9 Darts nochmal bestätigt haben. Also einen besseren Confidence Boost kannst du dann halt eigentlich nicht bekommen damit, muss man sagen. Das war schon richtig, richtig stark. Dann ging es im Achtelfinale ran gegen Gabriel Clemens. Da gewinnt er mit 6-2. Spielt auch da wieder einen dreistelligen Average. Clemens, der ihn da nicht so richtig fordern kann, nicht ganz auch an das Spiel gegen Humphreys anknüpfen kann. Sprechen wir gleich drüber. Viertelfinale. Van Gerven gegen Josh Rock gewinnt 6-4. Das war dann, ich sag mal, abgesehen vom Endspiel wahrscheinlich noch die engste Partie für van Gerven.
Ja, war eine knappe Kiste, vor allen Dingen auch bei 5-4. Rock hatte ja, ich glaube, es war ein Dart auf Bullseye, also er hätte durchaus dann auch nochmal fast die Chance bekommen. Van Gerven da also auch unter Druck, mit viel Druck gecheckt zum 6-4-Sieg. Josh Rock ja auch in diesem Jahr schon einmal erfolgreich gewesen auf der European Tour, aber auch die Hürde nimmt er dann und dann steht er im Halbfinale gegen Ross Smith und besiegt ihn dann mit 7-3 mit dem besten Match des Wochenendes, mit dem höchsten Average. Eine 107 spielt Michael van Gerven gegen den Smudger und dann eben im Finale Finale, dieser knappe Sieg gegen Gian van Veen.
Dann lass uns, um das Finale so ein bisschen abzurunden, jetzt nochmal über eine Sache sprechen. Ich wüsste ganz gerne mal deine Meinung zu Van Gervens Ausmaß an Jubel dann. Also, dass es für ihn eine ganz wichtige und große Situation war, das hat man gesehen, das war einem bewusst, dass man vielleicht auch erstmal etwas mehr aus sich rausgeht und jubelt bei so einem Moment, ist absolut verständlich. Wie ordnest du das Ausmaß ein, auch, ich sag mal, Gian van Veen gegenüber, dass er da ihn wirklich so lange stehen lässt, bis er am Ende auf ihn zugeht? Meinst du, dass das auch so ein bisschen damit zusammenhing, dass er nochmal hier zementieren wollte, wer in den Niederlanden der beste Spieler ist?
Ich glaube, dass er weniger, weil er so weit über dem Rest steht, durch die jüngere Geschichte einfach, durch die Weltmeistertitel, durch diese unzähligen Titel, dass an dem Status erstmal auf...
Ich meine aber aktuell, also nicht der, ja, wer der Beste aller Zeiten ist, wie auch immer, sondern wer jetzt aktuell der Beste oder der formstärkste Niederländer ist.
Glaube ich persönlich auch da nicht, dass das irgendeine Rolle für ihn gespielt hat. Also wenn er da gegen einen Engländer gespielt hätte, wäre der Jubel genau identisch ausgefallen. Ich glaube auch deshalb, das ist zum Beispiel auch ein Grund, weshalb, glaube ich, Gegenspieler das selten dann irgendwie ihm böse nehmen. Also das hat man jetzt auch hier in Van Veen nicht angemerkt, dass er irgendwie pisst war oder so. Ne? Sicherlich für ihn einfach sehr enttäuschend, dass er so knapp dran war an dem noch größeren Erfolg, Van Gerven zu schlagen in einem Endspiel mit dem einen Dart auf Bull. Aber also Michael van Gerven zeigt gerade dann immer natürlich besonders starke Emotionen, wenn es ein besonders wichtiger Moment war oder wenn es jetzt wie hier zwar nur einer von 37 Titeln auf der European Tour war, aber er damit eine recht lange Durchstrecke beendet hat und vor allen Dingen auch so ein bisschen es seinen Zweiflern, seinen Kritikern zeigen konnte. Und ich glaube eher weniger, dass es mit seinem Gegner irgendwas zu tun hat.
Und findest du das Ausmaß an Jubel okay? Also, ich sag mal jetzt hinsichtlich dem Zwischenmenschlichen, dem Gegner gegenüber?
Ich persönlich finde es noch okay, weil er jetzt nicht so irgendwie in die Richtung von Van Veen jubelt. Man kann da sicherlich auch anderer Meinung sein, aber danach war es ja vor allen Dingen sehr herzlich. Also, ich nehme Michael van Gerven da jetzt nicht als unangenehm wahr, um so zu formulieren. Ich denke, was man auch hier mit einbeziehen muss, dieses Turnier war am Ende eigentlich ja ein ganz klares Van Gerven-Turnier, aber er war auch wieder kurz davor, es dann nicht zu gewinnen. Und das wäre dann, glaube ich, auch ein ziemlich harter Schlag gewesen, weil es dann eben auch in Anführungsstrichen ein junger Niederländer ist, aber vor allen Dingen, weil es dann in Anführungsstrichen auch nur Gian van Veen ist. Und Van Gerven, machen wir uns nichts vor, wenn er das Finale verliert mit 6-8, wenn dieser eine Dart einen Millimeter weiter nördlich im Board liegt, dann reden wir am Ende darüber, dass Michael van Gerven wieder mal seine Halbfinalleistung und diverse andere Leistungen aus dieser Woche nicht ins Finale retten konnte. Deswegen, ich glaube, das war die pure Erleichterung.
Dann lass uns jetzt sprechen über den zweiten Niederländer im Finale, über Gian van Veen und seinen Turnierweg. Er hatte nicht diesen ganz großen Leistungsausreißer nach oben wie Van Gerven, war aber eigentlich der noch konstantere Mann an diesem Wochenende. Steigt in der Runde 2 ein, gewinnt mit 6-4 gegen Keane Barry, spielt da 100 Punkte im Schnitt. Dann im Achtelfinale, wichtiges Spiel gegen Danny Noppert, spielt da 101 Punkte im Schnitt. Im Viertelfinale dann 103 gegen einen weiteren Niederländer, gegen Wessel Nyman, gewinnt diese beiden Partien mit 6-3 und 6-2 und stand dann im Halbfinale gegen Ryan Searle.
Ja, starker Weg von Gian van Veen, der wirklich viermal super konstant spielt und dann ja auch im Finale ein gutes Match absolviert, da natürlich dann ein bisschen zu kurz kommt. Aber trotzdem überragendes Turnier, aber jetzt auch nichts Überraschendes. Ne? Also Gian van Veen, ja, noch kein Top-16-Spieler, aber ist auch noch nicht so lange dabei. Und dementsprechend, man bewertet ihn jetzt schon nicht so als die große European-Tour-Überraschung von Budapest. Also das war irgendwie auch absehbar, dass wir irgendwann mal Ergebnis würden zu sehen bekommen. Gerade auch im Viertelfinale gegen Wessel Nyman, dieses niederländisch-niederländische Duell. Ich hatte eher sogar mit Nyman gerechnet, aber auch van Veen ist da jetzt keine Überraschung, dass er dann auch durchgeht.
Es waren aber wirklich beide, die ein starkes Wochenende gespielt haben, also sowohl Van Veen als auch Wessel Nyman. Und damit würde ich sagen, können wir dann über ein paar weitere Spieler sprechen, die an diesem Wochenende wirklich gut performt haben und sich auch ja wieder so ein bisschen ins Rampenlicht gespielt haben. Einer davon, unter anderem auch Ross Smith, schon zum 5. Mal jetzt in einem European Tour Halbfinale, davon 4 in diesem Jahr. 2 Finalteilnahmen sind auch mit darunter, leider noch kein Titel aus seiner Sicht, aber die Form aktuell spricht dann doch eigentlich wieder für ihn.
Ja, irre Konstanz und vor allen Dingen bringt er weiterhin die 180 da wie am Fließband ans Board und dann kann er auch gewisse Spiele kaum noch verlieren. Also er hat ja dann auch irgendwie eine Grundkonstanz durchaus auf die Doppel. Es fehlt jetzt vielleicht noch so der richtige Durchmarsch. Natürlich, er hatte schon seinen European Championship Titel vor ein paar Jahren, aber ja, jetzt wird er sicherlich dann irgendwann auch nicht mehr zufrieden sein mit einem weiteren Halbfinale, weil es dann auch irgendwann den Titel sicherlich braucht fürs eigene Selbstverständnis. Der zweite Halbfinalist, Ryan Searle, da reden wir darüber, dass er ja so seine schwierige Hürde mit dem Viertelfinale zum ersten Mal in diesem Jahr überhaupt überstehen konnte. Er stand zum bereits 7. Mal im Viertelfinale, hatte zuvor alle 6 Viertelfinals verloren, jetzt allerdings dann der Sieg über Daryl Gurney, zuvor ein klares 6-1 gegen Peter Wright und dementsprechend ja am Ende mit dem Halbfinale sicherlich dann auch gut bedient.
Ja, gut bedient, aber das ist schon auch eine krasse Statistik, die man vielleicht nicht immer so auf dem Zettel hatte. Also ja, jetzt gewonnen im 7. Anlauf, das wie gesagt braucht seine Zeit. Wessel Naiman im Viertelfinale, eben schon kurz angesprochen, der einzige Ungesetzte gewesen, siegt gegen Gervin Price nach 0-3 und 2-5 Rückstand. Der Titel hätte auch für ihn theoretisch ganz nah sein können, auch wenn man dann ihm nach den Siegen gegen Price und Scott Williams sogar vielleicht noch mehr zugetraut hätte. Ne? Geht dann gegen Van Veen raus, aber Wessel Naiman, wir müssen ihn wieder einmal in einer Folge hier bei Checkout nennen, als einen Spieler, der wirklich auf dem aufsteigenden Ast ist.
Und ja, jetzt noch nicht ganz durchmarschiert, was sicherlich auch möglich gewesen wäre mit den Leistungen, aber er geht einen Schritt nach dem anderen und es sind große Schritte aktuell. Gervin Price geschlagen, einen brutal guten Gervin Price in den Anfangsminuten am Ende noch bezwungen, also auch für ihn ein tolles Turnier. Ebenfalls mit einer zumindest aufsteigenden Tendenz müssen wir loben Scott Williams, der gegen Naiman im Achtelfinale zwar klar rausgeht mit 6-1, aber auch hier eigentlich einen passablen Pfeil spielt. Zuvor vor allen Dingen mit Luke Woodhouse und Chris Dobie zwei richtig gute Spieler geschlagen hat. Also Scott Williams nach einem wirklich ganz, ganz schlechten WM-Blues sozusagen und einer ganz schlechten ersten Jahreshälfte jetzt immer besser unterwegs. Das gilt auch, zumindest punktuell, für Daryl Gurney.
Ja, definitiv auch er mit aufsteigender Tendenz war nachträglich gesetzt, weil Luke Littler ja kurzfristig nicht damit dabei war. Hing wahrscheinlich mit dem Release von FIFA zusammen. Nein, kleiner Scherz, kann man natürlich nur drüber mutmaßen. In Runde 2 gewinnt.
Bei ihm könnte das halt wirklich der Fall sein.
Es könnte der Fall sein. Also ich glaube, er wurde ja auch von irgendwem drauf angesprochen oder sowas, hat er dann irgendwie ausgeräumt, wäre nicht der Fall. Aber wenn ich es einem auf der Tour zutrauen würde, dann wäre es Luke Littler. Daryl Gurney, der ja gewinnt in der Runde 2 gegen Florian Hempel mit 6-5. Das war ja schon eine enge Partie, die am Ende aber doch vielleicht ein bisschen klarer war, als das Ergebnis aussagt. Sprechen wir gleich im Rahmen der Deutschen drüber. Im Achtelfinale gewinnt er dann gegen Dave Chisnall mit 6-5. Ist erst 5-2 hinten, checkt dann 152 und am Ende im Decider, als Chisnall auf, was war es, 69 Rest oder so steht, checkt er die 167 Punkte zum Sieg. Also das wirklich ein Wahnsinnsmoment von dem Mann.
Man muss sich mal bewusst machen, dieses Turnier in Budapest, diese 3 Tage hatten so viel, dass man diese Situation fast schon außer Acht lässt. Also bei einem normalen Verlauf eines European Tour Events, dann wäre das wirklich eines der absoluten Highlights gewesen. Also diese 5 wahnsinnigen Minuten von Daryl Gurney, erst die 152 und dann vor allen Dingen im Decider gegen potenzielle Matchstarts von Chisnall die 167 rausgenommen. Wahnsinn, dann im Viertelfinale allerdings das Aus gegen Ryan Searle. Dann lass uns jetzt sprechen über die Deutschen. Wir hatten ja insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 in Budapest qualifiziert. Zunächst lass uns reden über die gesetzten Martin Schindler, gewinnt ein schwieriges Auftaktspiel gegen Jim Williams. Fast wird dieses Spiel von Schindler durch eine wirklich grottenschlechte Doppelquote von um die 20% versaut. Den Decider spielte dann ganz entspannt zu Ende, weil Jim Williams da auch nicht mehr viel trifft. Aber im Prinzip muss das eigentlich im Normalfall ein klares 6-1, 6-2 werden. So war es dann 6-5.
Ja, dann ist es enger als erhofft. Im Decider ist es dann relativ entspannt für Martin, muss man sagen. Dadurch, dass Jim Williams einfach dann auch nicht mehr so viel getroffen hat, kommt dann am Ende hier doch noch durch. Und ja, so diese Doppelquote, diese Misere an dem Wochenende hat sich dann auch leider in das zweite Spiel übertragen. Das war das Achtelfinale gegen Stephen Bunting. Dort unterliegt mal Martin Schindler mit 4-6. Erneut nur 22% auf die Doppel. Also das Scoring ist wirklich gar nicht das Problem im Spiel von Martin. Es sind dann, wenn er die Doppel. Beim Stand von 5-3 hatten wir dann den dritten Neun-Darter an diesem Wochenende. Der erste TV-Neun-Darter in der deutschen Geschichte. Also hier ein historischer Moment, auch wenn er das Spiel am Ende nicht gewinnen konnte. Ich glaube, dieser Moment bleibt trotzdem für immer.
Ja, man kann schon konstatieren, das wichtigste Doppel, und zwar dieses Doppel beim Neun-Darter-Versuch hat er dann getroffen. Da würde mich mal deine Meinung interessieren. Wie siehst du es jetzt rückblickend betrachtet? Martin Schindler, ja, jetzt auch schon European Tour Champion seit diesem Jahr und hat auch schon viele Viertelfinals, Halbfinals gespielt. Jetzt ist er hier im Achtelfinale rausgegangen, hat aber hier deutsche Darts-Geschichte geschrieben. Wir sprachen gerade drüber. Vielleicht sogar rückblickend betrachtet fast ein bisschen cooler und wichtiger, als hier dieses Spiel zu gewinnen. Oder sagst du, nee, ganz klar, neun Data ist dann schön für die Galerie, aber mehr auch nicht.
Oh, das ist immer schwierig. Das ist wirklich immer schwierig. Also, ich glaube, aus der Sicht von Martin Schindler, wenn du ihn jetzt fragen würdest, würde er wahrscheinlich sagen, ich hätte lieber das Spiel gewonnen. Wenn du ihn in 2 Jahren fragen würdest, dann würde er, oder vielleicht auch in ein paar Monaten, würde er wahrscheinlich sagen, komm, dieses eine Spiel auf der European Tour, es gibt so viele Events, ich habe so viele Spiele gewonnen, so viele Spiele verloren, dann nehme ich doch lieber den neuen Data, gerade eben mit der Genese, dass es der erste deutsche TV-neuen Data ist. Weil das ist eben was, das wird immer bleiben. Also das ist ja was, das nimmst du nicht mehr. Wäre es jetzt der 5. oder 6, dann lieber das Spiel gewinnen. Aber dadurch, dass es der erste ist, dann glaube ich lieber den neuen Data nehmen. Aber nur rückblickend betrachtet.
Dann schlage ich vor, wir werden Martin Schindler schon in wenigen Monaten im Vorfeld der Weltmeisterschaft hier im Interview genau danach auch fragen, wie er
bist
das
dann anderer Meinung bewertet. Bist du denn anderer Meinung als ich?
Nö, ich würde es auch so oder so ähnlich einschätzen. Deswegen ganz wichtig ist, glaube ich, jetzt ad hoc wird man es vielleicht noch nicht so realisieren, aber gerade auch, weil es ein neuen Data für die Geschichtsbücher war, ja mein Gott, dann ist er jetzt hier einfach ausgeschieden. Ne? Und es ist ja dann auch hypothetisch zu sagen, wäre er dann komplett durchmarschiert oder nicht. Ich glaube, mit der Doppelquote an diesem Wochenende, es war ja das zweite Spiel mit einer unglaublich schlechten Doppelquote, wäre da auch irgendwann dann das ausgekommen. Deswegen sage ich, dann fast besser mit einem Neuner im Achtelfinale ausscheiden, als mit einem Viertelfinale ohne Neuner.
Ja. Da sind wir beide einer Meinung. Lass uns sprechen über einen weiteren Deutschen, der auch im Achtelfinale ausgeschieden ist. Es ist Ricardo Pietrzko, gewinnt vorher in der Runde 2 mit 6-5 im Decider gegen Nils Sonnefeld. Es waren 60% auf die Doppel. Sonnefeld mit dem eigentlich besseren Powerscoring, so muss man es sagen. Aber Ricardo, der diese Partie auf seine Seite ziehen kann, kommt hier relativ knapp durch. Und dann im Achtelfinale haben wir hier ein Ergebnis stehen von 0-1. Das erinnert mehr an ein Fußballspiel. Kevin, wie kam es denn dazu?
Ja, frühes Tor von Ross Smith und danach hat er den Bus vor den Kasten gestellt und nichts mehr zugelassen. Nein, Spaß beiseite. Also es war leider eine unschöne Geschichte aus deutscher Sicht. Ricardo Pietrzko kommt erstmal halbwegs normal auf die Bühne und dann wird aber schon beim Einwerfen bei den neuen Practice Darts sofort deutlich, er hat üble Schmerzen am Handgelenk und gibt dann eben nach dem ersten Leg auf. Also der erste Dart war dann in der Single 1, der zweite dann sogar im Triple 20 Segment. Also da sieht man auch, was Profis seiner Qualität für einen Touch haben können. Aber also das war dann halt eine ganz schnelle Kiste. Ich glaube, Smith hat das Leg in 15 Darts gecheckt und Ricardo stand noch weit weg. Also da ging nicht viel und vor allen Dingen hat er fast bei jedem Dart über die Schmerzen geklagt und hat dann direkt gesagt, nee, geht nicht mehr weiter, hat das dann auch noch kurz erklärt. Es war ein bisschen konfus dann der Moment, weil sowas erleben wir jetzt auch gerade bei Bühnenmatches so gut wie nie. Aber Ross Smith hat das auch ganz gut gehandelt und hat dann das auch entsprechend dann im Interview nochmal gewürdigt, dass er ihm da natürlich gute Besserung wünscht und sagte auch, er habe es schon im Practice, also hinter der Bühne mitbekommen, dass da irgendwas nicht ganz, ganz normal läuft. Und ja, bei Pietrzko scheint es irgendwas mit der Sehnenscheide zu tun zu haben. Also die Schmerzen am Handgelenk natürlich dann etwas, was so ein Dartspiel auch stark behindert.
Ja, sowas kann wirklich eklig und auch schmerzhaft sein, muss man sagen. Und Ricardo hat selber gesagt, er weiß jetzt noch nicht, ob er die Players Championship Turniere spielen wird. Das Ziel wird sein, am Wochenende in Basel mit dabei zu sein. Das wird man alles schauen müssen, weil ich sag mal, gerade hier so eine Entzündung oder sowas irgendwie an der Sehnenscheide, was alles ja immer wieder vorkommen kann bei der Belastung auch eines Dartspielers über viele Wochen hinweg, das kann sich halt auch ziehen. Also das kann ja ähnlich wie so ein Tennisarm wirklich für mehrere Wochen oder Monate jemanden beeinflussen. Deswegen, ja, da wünschen wir natürlich auch gute Besserungen. Das das einfach wieder bald weggeht, weil ich meine, ja, ob man irgendein Spiel, also jetzt gar nicht auf Ricardo bezogen, aber ob man irgendeinen Spieler auf der Tour mag oder nicht mag, wie auch immer, und hofft, dass jemand gewinnt oder nicht gewinnt, ich sag mal unter Schmerzen, unter Aufgabe mit irgendwelchen Verletzungen, das wünscht man natürlich niemandem. Deswegen an dieser Stelle wirklich, ja, alles Gute, dass Ricardo da bald wieder zurückkommen kann.
Ja, und hier mit der deutschen Brille dann auf, ist es natürlich dann nochmal eine wichtigere, relevantere Kiste für uns auch als deutschsprachigen Podcast. Lass uns dann den Haken machen hinter Ricardo Pietrzycko und lass uns sprechen über Gabriel Clemens. Der Mann, der aus deutscher Sicht ja rundherum wieder überzeugen konnte, wieder am meisten überzeugt hat, ohne da jetzt richtig viel von zu profitieren für die Rangliste, aber dazu später mehr. Also er spielt gegen Dirk van Dijvenbode, was schon jetzt schon eines der denkbar schwierigsten Auftaktlose gewesen ist, aber Dirk kann nicht an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen, ganz anders Gabriel, der mit 6-1 durchkommt und das auch wirklich bärenstark von Anfang bis Ende spielt. Danach ist es dann ein weiterer, wirklich riesiger Sieg gegen Luke Humphries. Vor 2 Wochen müsste es gewesen sein, als er Michael van Gerven geschlagen hat. Und jetzt gewinnt Gabriel Clemens gegen Luke Humphries im Decider am Ende mit 99 im Average gegen die 101 von Humphries. Also er hat hier keinen Humphries geschlagen, der sich jetzt mal irgendwie so ein Off-Match geleistet hat. Nein, es war ein guter Luke Humphries. Und es war am Ende aber ein noch besseres Match von Clemens, der dieses Statement auch verdient setzen kann. Er verpasst auf der Doppel-12 sogar schon 2 Matchstarts im 10. Leg und muss dann noch ein bisschen zittern, hat allerdings als Nachleger angefangen mit einer 108 und 140 dann da angesetzt im Decider. Also damit hat er sich dann schon in eine gute Ausgangslage gebracht, musste dann aber trotzdem auch davon profitieren, dass dann, glaube ich, Luke Humphries dann auch hinten raus das Triple nicht mehr getroffen hat, was er dann gebraucht hätte für einen Matchstart. Also war ein Hin und Her und ehrlicherweise habe ich nach dem 5-5, nach so einem typischen Gabriel Clemens-Moment, gutes Spiel, aber 2 Chancen nicht genutzt, habe ich schon damit gerechnet, dass Humphries jetzt durchgeht. Aber nein, es ist Clemens am Ende.
Ja, in diesem Fall konnte er dich oder uns wenigstens eines Besseren belehren. Also das hat er wirklich stark gemacht. Musst du auch im Decider erstmal so machen, mit 180, 140 reinstarten. Wir wissen aber auch, gegen einen Luke Humphries kann auch das manchmal als Nachleger nicht reichen. Also ja, wirklich sehr, sehr gut, aber von Gabriel Clemens hier in diesem Moment, dass er da nochmal durchkommt, war auch ein wichtiger Sieg, glaube ich, wieder einmal für sein Selbstvertrauen. Aber er geht dann mit 2-6 relativ klar raus gegen Michael van Gerven und wir hatten das im Vorfeld des European Tour Events angesprochen, was das eben auch für ein schwerer Turnierbaum ist, den Gabriel Clemens wahrscheinlich bekommen wird. Also in seiner Auftaktpartie gegen Dirk van Dijvenbode, dann Luke Humphries. Durch diese beiden Spiele kommt er bravourös, so muss man sagen, durch. Und dann aber eben perspektivisch Michael van Gerven, war dann an diesem Wochenende das Müh zu viel.
Also mit der Leistung, die Gabriel Clemens in den vergangenen Wochen zeigt, ist es eigentlich wirklich eine Schande, dass er nicht einmal mindestens im Viertelfinale stand auf der European Tour. Also da hätte er wesentlich mehr verdient gehabt und das soll jetzt auch nicht irgendwie wie eine Möglichkeit zur Entschuldigung klingen oder so. Das ist einfach Fakt, ne? Also viel schwerer kann man es da nicht erwischen. Nachdem man Humphries schlägt, die 1 der Welt, bekommt man zum Dank die 3 und dass da jetzt nicht reihenweise solche Matches da sind, das ist ja logisch bei einem Spieler, der eben nicht in den Top 16 der Welt ist, also dementsprechend keine Schande, aber für ihn natürlich blöd gelaufen, weil er das Preisgeld dringend benötigt hätte für die Teilnahme am World Grand Prix. Dann lass uns jetzt sprechen über einen Spieler, der Preisgeld dringend braucht für die WM-Teilnahme und da sieht es richtig gut aus mittlerweile.
Florian Hempel, der gewinnt seine Auftaktpartie gegen Callan Ritz mit 6-5, dreht das Spiel nach 2-5 Rückstand. Es war wieder einmal ein, ja, kämpferischer und ganz starker Auftritt, so muss man es sagen, hat Matchstarts überstanden im 10. Leg und dann nach einem Horrorstart im Decider mit nur 24 Punkten kann das Ding noch gewinnen. Und da würde ich dann jetzt auch wieder gerne einmal deine Meinung hören zu der Körpersprache und dem Verhalten von Callan Ritz. Also das war vielleicht der kürzeste Handshake in der Darts-Geschichte. Man sieht ihn dann da, also Callan Ritz wieder von der Bühne runterstiefeln, beißt da so in sein Shirt rein, haut mit der Faust irgendwie auf sein Darts-Case oder sowas. Also das war schon schwierig oder was sagst du dazu?
Ja, mindestens. Also erstmal hier wichtig auch, natürlich, es gibt auch so Disrespect-Handshakes. Ne? Also auch hier, das war jetzt sicherlich nicht so, ja, ich ehre jetzt den Sieger hier und der Bessere hat gewonnen. Aber es war ja wirklich ganz klar, dass Kellen Ritz nur auf sich selbst sauer ist. Ne? Florian Hempel ist auch ein Spieler, der dann Siege auskostet, der Momente auskostet. Ne? Also da kann es sicherlich auch mal hitziger werden als bei anderen Spielern, aber das war jetzt hier nicht der Fall. Also Ritz war nur mit sich selbst nicht im Reinen. Aber der hat ein ganz, ganz gewaltiges Problem. Das hat er jetzt auch dann, ich glaube, es war Instagram oder so, wo er dann auch nochmal einen Storypost abgesetzt hat, wo er dann auch sagte, ja, irgendwie ihm geht es so gut aktuell, wenn er nicht Dart spielen muss. Also der scheint seine mentale Hürde noch nicht überwunden zu haben. Das war, ja, ganz deutlich ein eklatanter Rückfall. Also üble Szenen wirklich.
Wir wissen das ja, dass es auch vielleicht damals, also nicht unbedingt in der Niederlage, aber von dem mentalen Status bei einem Luke Humphries vielleicht noch auf einem vergleichbaren Level war, der auch Panikattacken hatte, wenn er spielen musste, also der wirklich dann davor stand, dem es wahrscheinlich auch besser ging, wenn er nicht spielen musste. Siehst du die Möglichkeit für, ich sag mal, eine ähnliche Entwicklung eines Kellen Ritz über die nächsten Jahre, wie Luke Humphries das gemacht hat?
Naja, zumindest gibt es eine weitere Parallele, und zwar Kellen Ritz war, Luke Humphries war, glaube ich, zwei oder dreimal schon relativ überraschend im WM-Viertelfinale, ohne irgendwie bei anderen Turnieren was zu zeigen. Aber Kellen Ritz, dürfen wir nicht vergessen, hatte auch einmal dieses Turnier, als er im Viertelfinale stand und dann, meine ich, gegen Peter Wright ausgeschieden ist, sehr knapp ausgeschieden ist, einen Wahnsinnslauf geschoben hat im Alexandra Palace. Also dementsprechend Kellen Ritz, grundsätzlich ein Spieler, die Zeit spricht noch für ihn, und dementsprechend, ja, wahrscheinlich muss er jetzt erstmal wirklich ein, zwei Schritte zurückgehen, um danach drei nach vorne zu machen. Dass das grundsätzlich möglich ist beim Spieler seiner Qualität, will ich nicht in Abrede stellen.
Ja, bin ich mal gespannt, was wir in ein paar Jahren sagen werden. Also vielleicht kramen wir irgendwann hier diese Sequenz aus dem Podcast nochmal heraus und sagen dann, naja, wir haben schon drüber gesprochen. Also wer weiß, ich sag mal, bei Luke Humphries hätte vor 5 Jahren wahrscheinlich auch keiner dran gedacht, dass wir hier so klar über die Nummer 1 der Welt reden.
Ich meine, was ich sagen will, die grundsätzliche Qualität ist im Spiel von Kellen Ritz schon sehr hoch. Und auch höher als vergleichbare Spieler so in seinem Umfeld, seiner Ranking-Position. Deswegen,
und das Talent ist ja auch da.
Genau, ganz genau. Also dementsprechend auch schon lange am Start, aber durchlebt jetzt einfach eine ganz, ganz harte Phase. Ist wahrscheinlich auch deshalb vielleicht sogar doppelt hart. Ich weiß nicht, ob du es ähnlich siehst, aber dadurch, dass er schon einmal so dieses ganz große Turnier gespielt hat und auch schon jetzt punktuell gezeigt hat, was er leisten kann, auch auf der Pro Tour und so. Deswegen fühlt es sich für ihn vielleicht noch schlimmer an. Solche, ja, Spiele wie jetzt gegen Flo.
Das kann sein. Das kann sein, wo er sich denkt, Mensch, eigentlich, ich kann's doch. Ich hab's, ich bin's. Ne? Also deswegen, ja, mal schauen, ich bin gespannt. Also vielleicht ist es wirklich auch so, dass ja so ein paar Schritte da getan werden müssen hinsichtlich Umfeld, Motivation, Einstellung, vielleicht auch wie beim Luke Humphries an der körperlichen Fitness arbeiten, Gewichtsverlust etc. und dann auf einmal mit einer neuen Einstellung wieder zurückkommen und vielleicht spielt dann noch Kellen Ritz alles in Grund und Boden. Also das Potenzial ist halt dafür da. Aber lass uns jetzt erstmal hier über die zweite Runde von Florian Hempel sprechen.
Genau, Florian Hempel, nach dem Sieg gegen Kellen Ritz geht es erneut in den Decider gegen Daryl Gurney. Wir sprachen das eben kurz schon an und du hast es ja richtig gesagt, Daryl Gurney gewinnt mit 6-5, aber eigentlich der deutlich bessere Spieler. Also Hempel kann hier einmal mehr seine Kampfqualitäten unter Beweis stellen, dass es überhaupt in den Decider schafft, ist schon eine Überraschung da. Allerdings hatte er dann ja nicht mehr die Chance zum Sieg. Trotzdem ganz wichtiges Preisgeld, weitere 1250 aufgestockt zu den 1250 für die Quali mit dem Erstrundensieg. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Es müsste jetzt schon dann wirklich eine große Niederlagenserie geben und Flo Hempel müsste auf einmal den Schalter umgelegt bekommen, dass er sich in der ersten Jahreshälfte wiederfindet. Dann kann es auch noch schief gehen, aber ansonsten, wenn es jetzt normal weiterläuft, wenn er so seine paar Partien gewinnt bei den Proto-Blöcken, dann wird er sich für die WM erneut qualifizieren.
Dann lass uns das deutsche Feld einmal abschließen. Lukas Wenig, der war auch noch mit dabei, verliert in der ersten Runde gegen James Wade mit 4-6. Ein Average-Unterschied von 11 Punkten am Ende zu Ungunsten von Lukas Wenig, war trotzdem aber mehr drin in dieser Partie. Also verpasst das 3-0, das war dann auch wahrscheinlich die Schlüsselszene noch in diesem Match. Ja, am Ende knappes Ding, hätte auch anders ausgehen können. bisschen unlucky.
Ja, in der Tat, hätte anders ausgehen können, hätte für seine WM-Hoffnungen auch anders ausgehen müssen. Also da hat er jetzt einiges an Boden verloren und nach der Auslosung habe ich ihm jetzt nicht so viel zugetraut, aber nach dem Spielstart dann doch, ne? Also für 2-0 und James Wade irgendwie noch gar nicht angekommen in der Partie und dann muss er das 3-0 machen und dann hat er auch eine reelle Chance. So allerdings ging es dann leider dahin aus seiner Sicht. Gut, an der Stelle haben wir über alle 5 Deutschen gesprochen, aber wir haben das ein oder andere Highlight noch nicht mal erwähnt nach 34 Minuten in diesem Podcast. Und das liegt unter anderem an so wunderbaren Außenseitern wie Cor Dekker, der Norweger, der Riese, sorgt für einen riesigen Moment mit einem von 3 neuen Datern an diesem Wochenende.
Also es war wirklich Wahnsinn. Wirft den neuen Darter ebenfalls gegen Stephen Bunting beim Stand von 1-5, fällt der neuen Darter komplett aus dem Kalten, komplett aus dem Nichts. Also ich glaube, diesen neuen Darter hat wirklich niemand kommen sehen. Wirft den neuen Darter, geht den Weg über die Triple 20, Triple 15, Doppel 18 am Ende. Und ich sag mal, für ihn aus seiner Sicht war das Turnier ein Riesenerfolg. In Runde 1 gewinnt er gegen Jannis Wexö mit einem 77er Average, der ihm da reicht. Und dann spielt er gegen Stephen Bunting, was für ihn zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon einfach ein sehr großer Erfolg ist. Und dann wirft er dort auch noch einen neuen Darter auf der European Tour im TV. Also ich glaube, das war mit eines der besten Wochenenden seines Lebens. So wird er es wahrscheinlich auch sagen.
Also dartstechnisch definitiv. Wie sehr aus der Kalten kann eigentlich ein neuen Darter kommen als dieser? Also Cor Dekker. Also damit stellt er Darius Labanauskas und seinen neuen Darter damals gegen Mike de Decker bei der WM noch komplett in den Schatten. Und selbst das war schon einer aus dem Nichts. Oder James Wade, der eine gegen Bunting, wo er so null gejubelt hat. Also das sind fast noch die cooleren neuen Darter irgendwie, die so unerwartet kommen.
Also ich würde fast sagen, in, weiß ich nicht, 80% der Spiele auf der Next Gen mit Beteiligung von einem Spieler aus den Top 8 oder Top 10 der Rangliste wäre ein neuen Darter wahrscheinlicher, als dass Cor Dekker einen neuen Darter auf der European Tour wirft.
Ja, würde ich definitiv mitgehen. Deswegen, es war definitiv ein Neundarter aus der Kalten und mit Kälte kennt sich natürlich ein in Norwegen wohnhafter Dartspieler wahrscheinlich auch besser aus als andere. Sprechen wir dann jetzt über einen auch mal wieder eiskalten Andrew Gilding, zumindest am Freitag. Er gewinnt schon wieder gegen Dimitri Vandenberg. Also Gilding scheint sich zum absoluten Angstgegner für Dimitri zu entwickeln.
Ja, aber aktuell hat Dimitri, glaube ich, relativ viele Angstgegner. Also ich meine, da müssen wir auch drüber sprechen. Dimitri Vandenberg, das ist immer noch die Nummer 12 der Welt. Das ist immer noch jemand, der einen Major-Titel aktuell mehr hält als Michael van Gerwen. Also deswegen, es ist irgendwie, ich werde nicht ganz schlau daraus, was Dimitri Vandenberg aktuell macht.
Spöttisch könnte man behaupten, er hatte nur 3 gute Tage in diesem ganzen Jahr. Also es war ja schon beim UK Open Event war es ja schon so, dass der Sieg sehr aus dem Nichts kam und unerwartet kam und danach ging ja wirklich überhaupt nichts mehr. Also der hat jetzt richtig viel an Boden verloren in der Proto Order of Merit, also ist da von einer Setzlistenposition meilenweit entfernt mittlerweile und jetzt bin ich einfach sehr gespannt, ob er wieder diesen Schalter umlegen kann zu den Major-Turnieren, weil das ist ihm ja wirklich fairerweise sehr häufig gelungen in seiner Karriere.
Ein bisschen abseits von den ganzen sportlichen Themen, also was sich dann eher ein bisschen aus Budapest hinweg verlagert hat, hatten wir aber noch eine Situation um Joe Cullen herum. Da müssen wir jetzt drüber sprechen. Joe Cullen, der verliert am Freitag mit 5-6 gegen Peter Wright. So weit, so gut. Danach, nach diesem Spiel, legt er sich aber auf Twitter mit dem deutschen Super League-Qualifikanten David Schlichting an. Die Vorgeschichte dazu: Cullen, der hat erst als 4. Spieler sein 100. European Tour Event gespielt. Und Cullen, das hatten wir ja auch schon vor ein paar Wochen aufgegriffen, hat sich dafür ausgesprochen, dass mehr Turniere in England bzw. auf der Inselgruppe im Vereinigten Königreich stattfinden sollten. Was wir damals schon gesagt haben, aus unserer Sicht kompletter Quatsch ist. Und erzähl uns mal, wie ging es dann auf Twitter heiß her und wie hat Joe Cullen reagiert?
Ja, ich würde jetzt gar nicht ausufernd hier jeden Tweet nochmal vorlesen, aber diese Reaktion in seiner Gänze, in seiner Vehemenz von Joe Cullen ist so dermaßen drüber gewesen. Ich glaube, er hat 1, 2, sogar 3 Tweets abgesetzt, wo er direkt David Schlichting zitiert hat und dann letztendlich, wie das so ist, wirft natürlich so ein 67.000 Follower-Account dann auch natürlich irgendwie denjenigen, den er zitiert, so ein bisschen zum Fraß vor. Ne? Also da gibt es dann jetzt auch von vielen seiner Fanboys keine vernünftige Auseinandersetzung mehr mit dem Thema und vor allen Dingen hat Kallen eine vernünftige Auseinandersetzung mit den Aussagen von David Schlichting, die vielleicht so ein bisschen schnippisch daherkommen oder so, ne? Sicherlich dann irgendwie im Keim erstickt. Also David Schlichting hat ja gesagt, es sei ziemlich beeindruckend für einen Mann, der es verabscheut, Lancashire verlassen zu müssen. Ne? Bezogen darauf, dass Joe Cullen irgendwie ja nicht so richtig Bock hat auf die Turniere in Festland Europa. Und dann Schlichting so hart zu konfrontieren, dann auch mit so Aussagen wie du Dummkopf und so kam, glaube ich, ne, finde ich komplett schlecht und wirklich unter aller Kanone und unwürdig.
Und es war ja nicht mal du Dummkopf, sondern es war ja noch zusätzlich mit, ja, falls wir uns jemals irgendwie auf der Profitour treffen, was ich aber bezweifle, dass du jemals auf dem Profiniveau spielst. Und es war so nach dem Motto, ja, irgendwie Aussagen hier von jemandem, der nur Modus Super Series gespielt hat und dann aber irgendwie noch, also Modus ist ja auch das Management von Joe Cullen, so nach dem Motto, hat er ja geschrieben, wortwörtlich, ich werde mich quasi bei meinem Management dafür einsetzen, dass du keine Modus Super Series mehr spielst. Also das ist ja wirklich absoluter Wahnsinn. Da muss doch jemand wie Joe Cullen einen anderen Weg finden, um so nach dem Spiel seinen Unmut irgendwie loszuwerden und kann das hier nicht auf David Schlichting projizieren. Auch wenn dieser Tweet so ein bisschen schnippisch gemeint war und Cullen das in den falschen Hals bekommen hat, das ist doch der falsche Weg. Also bevor das Management Schlichting von der Modus Super Series ausschließt, sollen sie lieber, weiß ich nicht, Joe Cullens Handy für 2 Stunden nach einer Niederlage einschließen. Also verstehe ich wirklich nicht.
Ja, einmal mehr ist das ein Riesenproblem, dass sich Dartspieler wirklich überhaupt nicht im Griff haben. Und in dem Fall gibt es hier auch keine zwei Meinungen. Also derjenige, der das Ganze eskaliert hat, ist Joe Cullen. Man kann ja dann vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt werden. Und ich glaube nicht, dass David Schlichting dann jemand ist, der dann irgendwie da selbst in die Twitter-Offensive gegangen wäre. Also das war so klar, dass dann Cullen sich hier ziemlich schnell entblößen würde, als dann der erste Tweet rauskam. Ich dachte schon, wenn du es richtig machst, dann hast du jetzt jemanden um dich, am besten von deinem Modus-Management, der dir sagt, lösch das jetzt sofort. Wenn es falsch läuft, dann ist das nicht der Fall und es gibt noch eine weitere Twitter-Salve. Und das war dann am Ende der Fall und dementsprechend bleibe ich dabei komplett peinlich und er sollte sich jetzt einfach auf sein Spiel fokussieren. Es läuft aktuell nicht bei ihm, er muss es nicht an anderen auslassen, das war wirklich komplett drüber.
Ja, es muss ja nicht mal jemand vom Management sein, also im besten Falle ist das so, aber es reicht ja schon Freundin, Frau, Kumpel, weiß ich nicht, oder auch ein anderer befreundeter Spieler, der einem sagt, ey, bist du dir sicher, dass du das jetzt so schreiben willst? Nimm das mal bitte lieber wieder raus. Also damit machst du dich doch eher lächerlich als alles andere. Aber es ist halt nichts passiert. Also es kam da jetzt auch keine Einsicht, soweit ich oder wir wissen, auch keine Entschuldigung, keine Rücknahme der Tweets, was auch immer. Und da dann seine Fanboys auf David Schlichting zu hetzen, ist halt einfach uncool.
Ja, also sind immer noch alle Tweets online mit diversen Emojis und diversen Kampfausdrücken. Ja, alles ein bisschen unschön. Wir bleiben dran bei dem Thema, wie immer. Checkout investigativ.
Ja, top aktuell, so muss das sein. So ist hier unser Anspruch. Dann lass uns aber jetzt nochmal sprechen über die Ungarn, die mit dabei waren. Denn da haben wir jetzt direkt die nächste kuriose Szene mit dabei gehabt.
Also da hätte ich das Turnier schon beenden können und es wäre trotzdem gut gewesen. Es war ein Wahnsinnsmatch und zwar zwischen Alberto Mario Besian, einem Ungar, wie ich gelernt habe, mit armenischen Wurzeln. Der spielt gegen Andras Joker, was schon generell eine sensationelle Geschichte ist, dass wir hier 2 Ungarn gegeneinander gelost bekommen haben. Und es war eigentlich klar, es würde das schlechteste Match des Wochenendes sein. Aber auch solche Matches können besonders cool sein und das war hier der Fall. Denn dieser Besian hat wirklich fast jedes Triple im ausufernden Maße gefeiert, hat dann immer mal wieder auch das Spiel so ein bisschen verzögert, indem er dann nochmal hat die Muskeln spielen lassen nach einem zweiten Triple. Und der Joker hat sich davon jetzt nicht beeindrucken lassen. Es gab jetzt keine Spannungen zwischen den beiden, zumindest nicht offensichtlicher Natur. Und es war klar, Joker wird auch eine Chance haben. Von Anfang an lag er hinten dran. Ich glaube, er hat sogar 3-0 hinten gelegen. Aber Besian war jetzt auch kein guter Spieler. Also das waren lauter 28 Darts-Lecks und so. Und dann aber erstmal unfassbare Emotionen nach jedem Leckgewinn. Und dann stand es 5-4. Und Besian checkt dann zum 6-4 mit dem 7.-8. Matchstart oder so, wenn ich es jetzt nicht verwechsle. Und dann rennt er aber über die Bühne, wie von der Tarantel gestochen. Es war fast so, Kenner wissen Bescheid, Ältere wissen Bescheid, wie damals Dinwin Stanley, als er seinen neuen Data geworfen hat und dann fast nie mehr gesehen wurde. Also so war es ein bisschen da in dem Fall. Ne? Also Wahnsinn, er sorgt hier für Geschichte, indem er den schlechtesten Sieger-Average aller Zeiten auf der European Tour hat mit 67 gegen die 64 von Joker. Was für eine Auslosung, was für ein Spiel, hat richtig Bock gemacht.
Ja, und damit ist er jetzt die neue Nummer 150 in der Weltrangliste, ne? Also das darfst du auch nicht vergessen. Das bedeutet für so einen Mann dann schon relativ viel. Also da sind wir jetzt auch wieder bei dem Punkt, ich glaube, so ein Jubel, auch wenn es für dich viel bedeutet, ist dann doch schon auch ein bisschen respektlos dem Gegner gegenüber, weil wir jetzt eben auch nur über eine erste Runde auf der European Tour sprechen. Aber ja, für ihn wahrscheinlich sein größter Erfolg in seiner Karriere bislang.
Also das war für ihn wie Weltmeistertitel und Matchplay-Triumph und Premier League zusammen. Das hat man gemerkt, ne? Und dementsprechend, ich finde ja solche Emotionen auch gut. Deswegen reden wir jetzt auch 3 Minuten über so ein belangloses Spiel eigentlich, über so ein grottenschlechtes Spiel. Aber ja, du hast recht, man merkte jetzt nicht, dass sich die beiden irgendwie abseits dieses Turniers irgendwie gut kennen oder ganz gut im Reinen sind oder so. Also ja, der Besian kam da so auf die Bühne, hat ihn dann am Ende knapp geschlagen mit einem schlechten Spiel und hat es dann trotzdem gefeiert. Wie sonst was. Ja, war auf jeden Fall eine der Geschichten des Wochenendes. Wir machen dieses Turnier noch ganz schnell rund, indem wir auch noch die anderen ungarischen Lokalmatadoren erwähnen zumindest. Janusz Wegsjö hat eben schon Erwähnung gefunden. Er verliert gegen Kordecker. Im Prinzip wurden fast die 4 schwächsten Spieler gegeneinander gelost. Das ist wirklich fantastisch gewesen. Dementsprechend dann auch 2 kleine Namen weitergekommen und Decker hat ja die Chance auch genutzt für den neuen Data. Der weitere Name im Bunde war Georgi Jehirschki. Der hat gegen Wessel Neimann gespielt und war komplett chancenlos mit einer 68 im Average, also die Ungarn allesamt haben hier gar nichts abgerissen. Da war man gefühlt auch schon mal weiter, gilt irgendwie für alle lokalen Matadoren im Darts-Jahr 2024. Also da kam wenig bis nichts, ob das die World Series ist, ob das solche Turniere sind. Ich bin jetzt sehr auf die Schweizer Qualifikanten gespannt in Basel.
Ja, ich würde sagen, also wenn man jetzt so über Lokalmatadoren und spricht im Rahmen von der European Tour, im Rahmen von der World Series, so die einzige, ja, wie soll ich das sagen, Region, die mir jetzt positiv einfällt, wo das Niveau vielleicht gestiegen ist, die ein bisschen weiter sind, ist halt wirklich so der asiatische Raum, ne? Wenn wir nach China schauen, wenn wir nach Japan schauen und so weiter. Also das ist so, ja, vielleicht der einzige Bereich, wo ich sage, da war es in diesem Jahr besser als in den Vorjahren. Aber ja, ansonsten, ob es Australien ist, ob es hier jetzt Budapest ist und so weiter, ob es auch Belgien war von den lokalen Qualifikanten, von den Lokalmatadoren, vielleicht, ja, in diesem Jahr eine leichte Flaute. Und dann würde ich sagen, um jetzt wirklich den letzten finalen Haken in dieser Besprechung hinter das European Tour Event zu machen, gibt es noch den goldenen Holzlöffel, der verliehen wird. Und der geht in diesem Fall an Michael Smith. Herzlichen Glückwunsch. Denn im Finale, ja, du klatscht hier symbolisch, im Finale, da verliert nämlich Gian van Veen gegen Michael van Gerwen. Zuvor verliert Searle gegen van Veen, Gurney gegen Searle, Chisnell gegen Gurney, Clayton gegen Chisnell und Michael Smith, der verliert gegen Clayton. Herzlichen Glückwunsch.
Das ist das Ergebnis dessen, dass die European Tour Regularien andere sind seit diesem Jahr. Also es kann jetzt auch schon solche namhaften Partien in Runde 1 geben, wie bei jedem European Tour jetzt Event in diesem Jahr. Und dementsprechend gibt es dann auch mal einen goldenen Holzlöffel für Michael Smith. Machen wir den Deckel drauf, machen wir den Löffel drauf auf dieses Turnier in Budapest. Wir geben den Löffel aber noch nicht ab, werden jetzt noch sprechen über, ja, die Major Races, über die Order of Merit auch ganz kurz vielleicht da erstmal der Blick, denn Michael van Gerwen ist jetzt gefährlich nah an Michael Smith rangerückt und ist jetzt auch über der Millionenmarke, also 3 Spieler jetzt aktuell über der 1-Million-Pfund-Marke, dahinter dann eine Riesenlücke, Nathan Aspinall vorbei an Dave Chisnell, Aspinall hat ja ein Spiel gewonnen gegen Ratajski, erster Sieg nach der Verletzungspause, Rock vorbei an Cullen auf die 16 und in der Proto Order of Merit haben wir aktuell 2 Deutsche unter den Top 16, weiterhin Martin Martin Schindler auf 14, Pietrzko auf 16. Van Veen, ganz wichtig für ihn, auf der 13, festigt mit diesem Finaleinzug seine Position. Ist deshalb wichtig, weil wir jetzt ja auch dann irgendwann über die Setzlisten für die ersten European Tour Events in 2025 reden werden. Und da müssen wir dann auch über Gervin Price sprechen. Der ist aktuell nur die 20 und will ja weiter keine Quali spielen. Also ja, der Druck wird nicht gerade kleiner für den Waliser.
Dann schauen wir mal, was da kommen wird. Lass uns schauen bei den Major Races, werfen einen Blick auf den Race zum World Grand Prix. Gabriel Clemens, dem fehlen jetzt noch 3.750 Pfund auf Luke Woodhouse, ist für Basel aber nicht qualifiziert. Dadurch Mission Impossible, so muss man es sagen. Gabriel Clemens wird es nicht mehr wirklich schaffen. Also ja, das ist ein bisschen schade hier hinsichtlich. Dirk van Dijvenbode und Andrew Gilding, die haben da deutlich bessere Karten. Vielleicht auch noch Jermaine Vatimena, aber an sich sieht das für Luke Woodhouse schon ganz gut aus.
Ja, und wir hoffen, dass diese letzten ein, zwei Minuten dann gut altern, indem Gabriel Clemens am Dienstag, einen Tag nach Aufnahme dieser Folge, dann einfach zum ersten Mal in seiner Karriere einen PDC-Titel gewinnt in Leicester bei der Players Championship Tour.
Ja, ich wollte nicht sagen, dass es ganz unmöglich ist, aber es ist schon, also es mutet schon an, also da muss jetzt schon was richtig, richtig Großes her.
Und das meinte ich eben jetzt auch in den vergangenen Folgen nach den Siegen über Van Gerven, nach dem Sieg jetzt gegen Humphreys. Es droht so ein bisschen zu wertlosen Siegen, zu fast wertlosen Siegen, zumindest für die Ranglisten zu werden, was Gabriel Clemens da eingefahren hat. Aber im European Championship Race, da sieht es mittlerweile sehr gut aus. Also da hat Gabriel Clemens vor ein paar Wochen, war er auch noch gefährdet. Da hat er jetzt die sichere Qualifikation geschafft. Und wenn wir das jetzt mal aktuell anschauen, wie jetzt das Turnier in Dortmund aus deutscher Sicht aussehen würde. Martin Schindler an 4 würde spielen in Runde 1 gegen Mike de Decker, Ricardo Pietrzko an 16 gegen Gary Anderson, Gabriel Clemens an 25 gegen Ross Smith, das wären die Auftakthürden der Deutschen, also drei Deutsche in Dortmund am Start und nach seinem Erstrundenaus in Budapest muss tatsächlich Michael Smith zittern um die Teilnahme an der EM, also hat noch zwei Chancen in Basel, in Prag, aber muss auf jeden Fall ein Spiel gewinnen mindestens.
Ja. Ein Erstrundensieg sollte ihm aber reichen, aber das wird sich dann noch zeigen, je nachdem, wie sich die Ranglisten verschieben. Dimitri Vandenberg, der braucht dann eventuell eher noch zwei Siege und wer auch noch sicher zwei Siege braucht, ist Nathan Aspinall. Also es gibt da durchaus den ein oder anderen prominenten Namen, der jetzt in den letzten zwei Turnieren noch ein bisschen liefern muss, um dann am Ende in Dortmund mit dabei zu sein.
Ja, werden wir dann sicherlich nächste Woche nochmal ein bisschen expliziter, detaillierter drauf schauen können. Nach Basel wissen wir dann ganz genau, wer welches Ergebnis beim letzten European Tour Event für die Qualifikation braucht. Sprechen wir dann jetzt zu guter Letzt noch über das World Championship Race. Auch hier sprechen wir mal über die drei gesetzten Deutschen. Nach jetzigem Stand Schindler an 23 gegen Bunting in einem möglichen Drittrundenspiel. Also da reden wir dann schon über die Zeit nach Weihnachten. Dann müssten natürlich die Gesetzten auch hier erstmal durchkommen. Aber das wäre jetzt sozusagen die Situation. Dann Clemens an 24 gegen Dimitri Vandenberg an 9 und Ricardo Pietrzko an 31 gegen Michael Smith an 2. Klingt jetzt erstmal gar nicht so verkehrt, wenn es jetzt so zu Ende gehen würde.
Ja, also ich sag mal so, für Schindler fände ich das Los schon nicht so einfach. Also gerade gegen Bunting bei der WM.
Einfach gar nicht, nein.
Nein, ja. Einfach nicht. Also für Clemens in der aktuellen Form gegen Vandenberg, das fände ich, wäre eine gute Losung. Also ich glaube, das wäre ein relativ dankbares Los von den Namen, die da eben relativ weit vorne stehen. Bunting fände ich schwierig und natürlich Michael Smith. Das ist natürlich halt wirklich ein hartes Los. Aber wenn du dich halt eben in diesem Dunstkreis im Rahmen der Top 32 der Welt bewegst und dann halt eine Setzlistenposition hast, wie hier jetzt die 31, dann spielst du halt auch gegen jemanden, der da ganz oben steht. Und da ist vielleicht dann sogar Michael Smith perspektivisch noch der Spieler, der am meisten Federn lässt. Also jetzt im Vergleich zu Humphreys, Van Gerven, Cross kann man da noch mit reinnehmen. Also deswegen, ja, aber ist eben halt nicht einfach. Für Florian Hempel, da sieht es sehr gut aus über die Proto und Lukas Wenig und Daniel Klose. Die brauchen noch mindestens einen richtig guten Lauf jetzt bei einem der letzten Players Championship Turniere, um es noch über die Proto Order of Merit zu schaffen.
Ja, und Nico Springer bekanntermaßen steht so gut wie sicher als weiterer WM-Teilnehmer fest. Gut, an dieser Stelle dann jetzt wie immer der Blick rund um den Globus. Und da haben wir jetzt gar nicht so viel, was am vergangenen Wochenende stattgefunden hat. Aber immerhin drei neue WM-Teilnehmer und die kommen aus Nordamerika. Die CDC-Tour hat ihr Ende gefunden, die Turniere 12 bis 14. Zwei Turniersiege gingen an Adam Cevada, den Amerikaner, der es fast dann noch zur WM geschafft hätte, aber das hat dann doch nicht mehr ganz gereicht. Ein weiteres Turnier hat Jack Womack gewonnen, aber er war jetzt weit hinten in der Rangliste, dementsprechend irrelevant. Wir sprechen über die Top 3, Leonard Gates, Jim Long und Stoey Buns. Bei allen fällt auf, keine Debütanten. Buns also mit der zweiten WM-Teilnahme in Folge. Leonard Gates wird natürlich sicherlich keinen Bock auf Fotos haben, aber Bock auf die WM-Teilnahme. Also da kennen wir natürlich auch die Vorgeschichte, der da jetzt irgendwann mal nicht so gut ankam, weil er keine Fotos machen wollte mit Fans. Das war irgendwann Anfang des Jahres oder schon noch länger zurückliegend. Auf jeden Fall haben wir da, glaube ich, ein ganz gutes Feld aus Nordamerika am Start.
Ja, ich habe gerade mal ganz kurz geschaut. Aktuell in der Pro Tour Order of Merit fehlen Mickey Menzel noch 1.500 Pfund für die WM-Quali, um das legendäre WM-Match wieder ja potenziell aufleben lassen zu können gegen Jim Long. Also das wäre ja noch so ein kleiner Traum von mir, dass wir wieder im Ali Pally das Rematch bekommen, Long gegen Menzel. Also das fände ich klasse.
Die drei Nordamerikaner, zwei Amerikaner und ein Kanadier sind jetzt insgesamt 3 von 8 Spielern aus dem internationalen Feld der Qualifikanten, die schon fix sind. Wir haben ja Xiaochen Song, wir haben Tomoya Goto, wir haben Joe Comito, Jeffrey De Graaf, Darius Labanauskas und jetzt eben der Dreierpack aus Nordamerika.
Und was erwartet euch jetzt diese Woche noch weiter in der zweiten Folge bei Checkout, ist die Frage, die ihr euch natürlich draußen vor den Endgeräten jetzt gerade stellt. Wir werden eine neue Podcast-Folge bringen am Freitag, wahrscheinlich am Donnerstag schon online bei Patreon. Diese Woche stehen ja noch 2 weitere Players Championship-Turniere in Leicester an. Da warten wir diese natürlich noch ab, nehmen dann danach auf und dann haben wir natürlich auch Freitag bis Sonntag nach der Veröffentlichung unserer Folge dann noch das European Tour Event Nummer 12 in Basel. Nur Schindler und Ricardo Pietrzko mit dabei. Bei Ricardo ist es noch fraglich, ob er spielen können wird, aber so schaut es jetzt aktuell aus. Und ich würde sagen, Kevin, damit haben wir hier wieder einmal in dieser Woche nach diesem ereignisreichen Wochenende ja all die Themen, die so auf der Agenda standen, gut behandelt.
Ich denke auch, damit können wir den Deckel drauf machen und wir wünschen natürlich ein weiteres Mal Ricardo Pietrzko gute Besserung. Ich habe gehört, für ärztliche Versorgung ist erstmal in der Theorie auf jeden Fall gesorgt, dann auch in Basel und Umgebung. Von daher, das wird schon und dann werden wir in der nächsten Woche hier alles weitere analysieren.
Ja, so machen wir es. Jetzt machen wir aber wirklich den Decker drauf und deswegen bis zur nächsten Folge. Ciao.
Den Jan Decker, bis dann. Ciao.